Ja, guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen. Und während wir so Gott angebetet haben, habe ich so gedacht, vielleicht ist das doch ein klares prophetisches Wort für jemanden. Und zwar steht die in Matthäus 9, Vers 36. Da heißt es, als Jesus die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eigentlich sollte dieser Vers der Einstieg in die Predigt sein und ist er auch. Aber als ich da so gesessen habe, da habe ich so gedacht, was sieht Jesus, wenn er uns sieht? Wie sieht Jesus uns, wie wir hier sitzen jetzt? Und er sieht ganz andere Sachen, als wir voneinander sehen. Er sieht nicht nur das Äußerliche, sondern er sieht unsere Situation, er kennt unser Herz. Der weiß, wie wir es meinen, der weiß, wo wir uns abmühen, der weiß, ob wir erschöpft und verschmachtet sind. Und wenn du heute hier bist und du sagst, yo, das spiegelt irgendwie meine Situation wider, Erschöpfung oder verschmachtet zu sein, was ist verschmachtet sein, ist auch so ein altes Wort, das ist so eine Sehnsucht nach was haben, aber das ist nicht da. So danach zu schmachten, das gerne haben zu wollen. Wenn das da ist, dann schaut Jesus auf dich und sieht diese Situation, wie sie ist. Und hier sagt er, oder er denkt, als er das sieht, das ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. So ist die Situation von Menschen, die erschöpft und verschmachtet sind. Und da soll es heute ein bisschen drum gehen. Mir liegt es eigentlich immer wieder auf dem Herzen, das ist also etwas sehr Grundsätzliches, wo Gott früh mit mir in meinem Glauben drüber geredet hat, ist über Hauskreise zu reden. Weil Hauskreise kleine Gruppen sind, wo Hirtenschaft gelebt werden kann. Und genau dieses Erschöpftsein und Verschmachtetsein, dass Jesus da einem begegnet will. Er will uns hier auch begegnen, er will uns auch persönlich begegnen, auch individuell begegnen, aber er hat noch einen exzellenten anderen Plan, uns zu dienen durch unsere Geschwister. Und da soll es heute ein bisschen drum gehen. Die Gemeinde hat sich ja in den letzten Jahren ziemlich verändert. Also es sind ja viele neu dazugekommen, teilweise mit Hauskreiserfahrung, teilweise ohne Hauskreiserfahrung. Manche hören das jetzt vielleicht zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Aber manche sind auch, sagen wir, abgelöscht, wenn es um dieses Thema geht. Und haben irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht oder falsche Vorstellungen davon. Und ich hoffe, dass da ein bisschen Richtung reinkommt heute durch die Predigt, ein bisschen Weisung und auch ein bisschen Frieden. Wir haben sehr unterschiedliche Anliegen, wenn wir sagen, dass wir uns gemeinsam treffen. Da gibt es manche, die sagen, Gebet ist ganz wichtig. Andere sagen, wir müssen uns ausstrecken nach anderen. Andere wiederum sagen, na, Gemeinschaft, da geht es um Gemeinschaft. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Gruppen gibt, die sagen, wir wollen diakonisch handeln, wir wollen dienen, wir wollen Menschen dienen. Und die Frage ist immer, ob so eine kleine Gruppe sich mit diesen ganzen Ansprüchen nicht auch überfordern kann. Und die Frage ist, womit gibt man sich denn dann auch zufrieden? Wann ist denn das auch so, wie Gott sich das vorstellt mit so einer kleinen Gruppe? Und das muss jede Gruppe irgendwie auch selber rausfinden. Aber ich möchte so ein paar Leitplanken heute einfach mal einziehen. Ich weiß, als die Gemeinde kleiner war und ich bin zu dieser Gemeinde gekommen, 1985, da bestand die aus 13 Personen. Und dann haben wir natürlich keine Hauskreise gebraucht, weil wir waren viel zu wenige. Das war wie ein Hauskreis. Die Gemeinde war ein Hauskreis sozusagen. Und als die Gemeinde dann wuchs, dann wurde 87 wurde das geändert, dass die drei Ältesten, die damals in der Gemeinde waren, jeweils eine Hausgruppe angefangen haben. Und es war eine völlige Normalität, dass neue Leute, die dazu kamen, irgendwo in einem Hauskreis waren. Das war normal. Und ich merke, je größer die Gemeinde wird, desto weniger normal ist das. Desto weniger selbstverständlich ist das. Und es gibt tausend Gründe, das zu hinterfragen. Und ich kenne viele davon. Und ich möchte aber ein Bild zeichnen, dass es nicht nur eine Struktur ist dieser Gemeinde, dass wir in Hauskreisen strukturiert sind, sondern dass das was mit geistlichem Leben und mit geistlicher Entwicklung zu tun hat. Wenn man in die Apostelgeschichte schaut, dann erkennt man das geistliche Leben in den Häusern dass das so sehr kulturell in die Zeit passte. Also die haben sich ja getroffen im Tempel und in den Häusern, lesen wir auch gleich nochmal. Und die Familie war vielmehr ja ein Kollektiv und hatte einen wesentlich höheren Stellenwert als das Individuum. Das war einfach so damals, das war in der Kultur so, das ist auch heute noch in Kulturen dort so, dass die Familie und das Kollektiv einen wesentlich höheren Stellenwert hat als hier bei uns. Und insofern stellte sich die Frage auch gar nicht groß, dass man sich irgendwas ausdenken musste, wie man Gemeinschaft hat. Man hatte sie einfach. Man hat sie nur anders genutzt, als vielleicht bevor man Jesus kennengelernt hat. Aber man hatte sowieso diese Beziehungen. Und ich habe mich dann gefragt, ist das vielleicht eine reine kulturelle Geschichte mit den Hauskreisen? Und wir versuchen jetzt irgendwas Kulturelles von damals irgendwo hier in unserer Zeit irgendwie unterzubringen und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Oder ist da wirklich eine Absicht Gottes hinter? Ist da was vom Wesen, vom Charakter dahinter, was Gott möchte? Und ich bin überzeugt davon, dass das was mit diesem Hirtendasein zu tun hat. Lasst uns mal in der Apostelgeschichte lesen und herausspüren, wie das Leben bei den Treffen in den Häusern so aussah und ob das für uns so übertragbar ist. Ja, wir gucken mal in die Apostelgeschichte. Wir fangen mal an mit, ich habe jetzt so sechs verschiedene Verse aus der gesamten Apostelgeschichte, sagen wir mal so, wir streifen vielleicht so 20 Jahre oder so. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, also in einer großen Versammlung. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, also Abendmahl. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Diese Stelle sagt schon sehr viel aus über das Wesen, aber es sagt eben auch aus, dass die eine Form hatten, sich zu treffen, die wir nicht realisieren können hier. Das ist nämlich täglich sich zu treffen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, euch täglich zu treffen mit Geschwistern. Die Zeit war wirklich eine andere. Ich weiß, als wir angefangen sind mit Hauskreisen, war der Hauskreis wöchentlich. Mittlerweile sind die meisten Hauskreise 14-tägig und ich weiß nicht, wo diese Entwicklung hinführt. Und ich hoffe, wir verlieren nicht das Wesentliche vom Hauskreis bei dieser Entwicklung. In Apostelgeschichte 5, Vers 42, da heißt es, unbeirrt lehrten die Apostel auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in den Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Ich habe bei der Vorbereitung dieser Predigt ist mir eine Sache ganz neu gekommen und ihr werdet sehen, dass sich das wiederholt. Das ist, dass die Apostel in diesen Hausgruppen waren und gelehrt haben. Jetzt haben wir ja auch Hauskreise gehabt in unserer Gemeindegeschichte, die waren sehr lehrlastig. So, da hat einer erzählt und die anderen haben alle zugehört. Das ist aber unser Verständnis hier im Westen von Lehren. Einer weiß was, der sagt es weiter und die anderen sitzen da und sind die Empfänger. Das ist aber nicht das Lehren gewesen, wie es damals war. Das Lehren damals hat ganz viel mit Beteiligung zu tun gehabt, mit Austausch, mit Fragestellungen. Und deswegen glaube ich, dass wenn da steht, unbeirrt lehrten die Apostel, dann war das nicht, müsst ihr euch nicht vorstellen, die sind dann in so eine Hausgruppe reingekommen und haben dann da erstmal Klartext geredet, so. Die haben das geistliche Leben hineingebracht im Sinne von Rückblick auf das Alte Testament, Rückblick auf das, was sie mit Jesus erlebt haben, Erfahrungen, die sie mit Jesus gesammelt haben. Ich glaube, dass ein ganz hoher Zeugnisanteil dabei war. Und so haben die gelehrt. Und das haben sie eben nicht nur im Tempel gemacht, sondern auch in den Privathäusern. Wäre vielleicht mal was für uns Älteste. Oh, noch mehr, auch noch mehr. Mal so durch die Hauskreise zu ziehen und einfach so sich zu verhalten. Nachdem er über die Lage nachgedacht hatte, ging Petrus zum Haus von Maria. Also Petrus war eingelocht worden im Gefängnis. Und der Engel hatte ihn befreit. Und er ist irgendwie da rausgekommen und kam so zu sich und hat festgestellt, das ist mir passiert. Und dann ist er danach in das Haus zu Maria gegangen, da die Mutter des Johannes, Johannes Markus, ist also nicht Johannes der Jünger, und da war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Die haben nämlich für den Petrus gebetet, weil der im Gefängnis war. Und die haben sich in einem Haus getroffen. Die haben sich eben nicht in der Synagoge getroffen, die haben sich auch nicht im Tempel getroffen, die haben sich bei jemandem zu Hause getroffen, dem Haus der Maria. Anderes Beispiel. Paulus und Silas verkündeten dem Kerkermeister, in Philippi war das, und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Die wurden jetzt speziell in dieses Haus eingeladen, weil auch Paulus und Silas waren im Gefängnis und Gott hat sie auf wunderbare Weise da herausgeführt und der Kerkermeister hat das mitgekriegt und hat Angst bekommen, dass er seinen Job verliert und wollte sich das Leben nehmen. Und dann haben die gesagt, nein, gar nichts, alles gut. Und dann haben sie ihm das Evangelium verkündet bei ihm im Haus und sein ganzer Haushalt wurde gläubig und sie haben groß gefeiert zusammen dort. Noch ein anderes Beispiel. Paulus verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge lag. Das heißt, er hat also dieses Gemeindehaus sozusagen, Synagoge der Juden, verlassen, weil ihm da kein Gehör mehr geschenkt worden ist und hat gesagt, oh gut, da geh ich woanders hin und verkündige das Evangelium. Und da gab es eben diesen Titus Justus und dann ist er in dessen Haus gegangen und hat da seinen Job weitergemacht. Aber auch wieder in einem Haus. Und in Ephesus verabschiedet sich der Paulus von den Ältesten und sagt, ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Das ist mehr als nur das Evangelium zu verkündigen, dass Jesus für uns gestorben oder auferstanden ist und dass wir ein neues Leben durch ihn bekommen können. Sondern das beschreibt auch die Art und Weise, wie dieses neue Leben gestaltet ist. Was das für praktische Konsequenzen im Alltag hat. Also so lese ich das. Ich habe euch gezeigt, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und ich habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. So, wir sehen also in der Apostelgeschichte totale Normalität, sich irgendwo bei jemandem zu Hause zu treffen. So viel erstmal der biblische Befund. Ist das jetzt eins zu eins so zu übertragen? Mit den Zeiträumen haben wir schon gesehen, das wird sich als schwierig gestalten. Aber was ist denn das Wesentliche, was wir hier rausnehmen können? Ich denke, dass die Treffen in den Häusern organisch waren. Die waren nicht organisiert. Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, oh, jetzt sind 5000 Leute dazugekommen. Oder nee, 3000 waren es zu Pfingsten und jetzt müssen wir die irgendwie organisieren, so das deutsches Denken. Sondern es war völlig normal, dass die sich irgendwie selbstständig organisiert haben. Es war organisch, nicht organisatorisch. Und manchmal habe ich die Befürchtung, dass wir durch unsere Art, wie wir geprägt worden sind, Hauskreis nicht organisch sehen, sondern organisatorisch. Nicht Leben fließt, Beziehung, sondern Programm muss laufen. Irgendeine Art Ablauf muss da sein. Da muss das drin sein, das drin sein, das drin sein, das drin sein. Und wir sind sehr, ja, ich will nicht übertreiben, aber vielleicht sind wir vielleicht sogar versklavt in diesem Denken. Wir müssten einem bestimmten Programm folgen. Und so ist unsere Prägung, macht ganz viel mit unserem Blick und auch mit unserem Erleben von Hauskreis. Hat was mit Enttäuschung zu tun, hat was mit falschen Vorstellungen zu tun. Die Apostel haben eigentlich genau das gemacht, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Denn Jesus war schon auf die Idee gekommen, also mehr als 12 geht gar nicht und mit denen bin ich jeden Tag und jede Nacht zusammen und 3 Jahre hintereinander. Also wenn wir in Hauskreis denken, dann finde ich kleine Gruppen viel, viel besser. 12 ist schon viel zu viel, weil wir das gar nicht zeitlich hinkriegen. Aber Jesus hat sich investiert in das Leben und er hat definitiv sie teilhaben lassen an seiner Beziehung zum Vater und deswegen haben sie das übernommen. Und von daher glaube ich auch, ihr Lehren war sehr stark mit Zeugnissen behaftet. Mit dem, was sie mit Jesus erlebt haben, was sie durch ihn gelernt haben. Also im Laufe der Kirchengeschichte gingen ja diese kleinen Gruppen immer mehr verloren. Und die Kirche wurde immer mehr definiert über Gebäude, Kirchengebäude, oder über Strukturen oder über Programme. Und immer mehr als Großversammlung verstanden. Und dann gab es noch die Trennung, kennt ihr von der katholischen Kirche, zwischen Klerus und Laien. Das hat nochmal dazu geführt, dass noch weniger die Laien freigesetzt wurden, sich selber in den Häusern zu treffen, sondern im Gegenteil, die mussten zum Priester kommen. Die mussten wieder an einen Ort kommen, wo ihnen gedient werden kann. Sie wurden nicht freigesetzt in dem, was Gott sie eigentlich, wozu Gott sie eigentlich berufen hatte, nämlich zu einem allgemeinen Priestertum von jedem, der glaubt. Und das Ganze hat diese Großstrukturen gefördert und die Kleinstrukturen eigentlich kaputt gemacht. Aber es gab in der Gesamtzeit auch immer wieder Bewegungen, die den Segen dieser kleinen Gruppen hervorgehoben haben. Und das war zumeist in Verfolgung. So lebt die Kirche in China, so lebt die Kirche im Iran, in kleinen Gruppen, geheim. Aber sie wächst, erstaunlich. Oder in Erweckungszeiten, da war das eben auch so. Also in Wales da gab es ja auch mehrfach Erweckungen. Und da gab es die Leiter, die haben tatsächlich sich Gedanken gemacht, wie können wir Leute intensiver weiterbringen im Glauben. Und sie haben sogenannten Classrooms haben die gebildet, also Schulklassen haben sie das genannt. Aber im Grunde war das nichts anderes. Der Gedanke dahinter war der gleiche, nur der Name war ein anderer. Und dadurch ist eine ganz große Erweckung in Wales entstanden und Multiplikation. Es ist wichtig zu wissen, dass es bei dem, worum es eigentlich in unseren kleinen Gruppen geht, nicht um die Form geht, sondern es geht um den Inhalt. Es geht um das, was Gott beabsichtigt damit. Und da will ich jetzt eigentlich ein bisschen stärker drauf eingehen. Und jetzt fängt meine Predigt eigentlich erst richtig an. Ich finde es nur wichtig, dass wir innerhalb der Gemeinde ein gleiches Verständnis von dem haben, wovon wir reden. Und ich denke manchmal, wir haben nicht das gleiche Verständnis. Sondern wenn der eine über Hauskreis redet, hat er seine ganzen Erfahrungen im Gepäck und denkt sich eine bestimmte Sache dabei. Und wenn der andere darüber redet, dann hat er eine ganz andere Erfahrung im Gepäck und denkt sich seinen Teil dabei. Aber man redet aneinander vorbei vielleicht, allein schon, wenn es um diesen Begriff geht. Und Begriffe auszutauschen hilft nicht so viel. Wurde ja schon mal gesagt, wir nennen die nicht mehr Hauskreise, wir nennen die Hauszellen. Dann denken manche an Gitter. Kleingruppen, wir nennen die einfach Kleingruppen. So, da weiß jeder, es sind nur kleine Gruppen. Ein bisschen geht dann das verloren, was ich euch hier an der Apostelgeschichte gezeigt habe, über diese Tatsache, dass es in Privathäusern passiert ist. Also, sei es drum, wie man das Kind nennt, es geht tatsächlich darum, dass Einzelne in einer kleinen Gruppe eben nicht verschmachten, sondern versorgt sind und freigesetzt werden zu dem, wozu Gott sie berufen hat. Jesus wird uns in Johannes 10 als der gute Hirte vorgestellt. Und als er die Volksmenge gesehen hat und hat gesehen, wie verschmachtet sie waren, dass sie keinen Hirten hatten, da wusste er ganz genau, er ist gerufen dazu, Hirte zu sein für diese Menschen. Und in Johannes 10 wird es beschrieben, dass er der gute Hirte ist. Und wir sollen als Gemeinde seinem Beispiel folgen. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus. Das heißt, denken wir mal darüber nach. Und jetzt greife ich mal 5 Jahre zurück, weil die Predigt habe ich vor 5 Jahren schon mal gehalten. Alles, was jetzt bis jetzt war, war neu, jetzt kommt was Altes. Wenn Gott in diesen Raum schaut, sieht er hauptsächlich Hirten oder sieht er hauptsächlich Schafe? Ist despektierlich, weiß ich, aber versteht im Bild zu bleiben. So. Hirten sieht er nicht, keine Hirten. Sieht er also alles Schafe hier. Das ist einerseits richtig, weil, ich habe ja gerade gesagt, er will unser guter Hirte sein. Also sind wir seine Schafe, logisch. Ist das aber die einzige Blickrichtung? Oder gibt es noch eine zweite, die ebenso richtig ist? Ich vermute ja. Ich vermute, er sieht hier Hirten. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man um die Situation von anderen Leuten permanent fürsorglich kümmern muss, so meine ich nicht, aber dass man Verantwortung trägt für andere Menschen. Dass man Verantwortung empfindet als etwas, wozu Gott einen berufen hat, Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, dass die gesamte Gemeinde durchdrungen sein soll von Hirtenschaft. Ja, die ganze Gemeinde soll durchdrungen sein von Hirtenschaft. Das heißt, selbst wenn ich in einem Hauskreis bin, ich wende das jetzt mal direkt an, und da gibt es einen Hauskreisleiter, kann ich nicht sagen, das ist ja der Hirte des Hauskreises, obwohl er eine spezielle Aufgabenstellung hat. Nein, ich bin genauso verantwortlich für das Miteinander wie jeder andere auch im Hauskreis. Und ich kann meinen Teil dazu beitragen. Insofern bin ich auch gerufen, ein Stück weit Hirte zu sein. Aber wichtig ist das Bewusstsein von uns allen, dass Jesus der Hirte ist. Und ich möchte die Hauskreisleiter an dieser Stelle mal massiv entlasten. Ich möchte sagen, Jesus ist der Hirte der Gemeinde. Jesus ist der Hirte der Gemeinde. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht als Hauskreisleiter uns etwas aufbürden, was nicht unsere Aufgabe ist. Nämlich die Hirtenschaft Jesu irgendwie auf unsere Schultern zu laden. Das schaffen wir nicht. Das können wir gar nicht. Dazu sind wir auch gar nicht gerufen. Sondern wir sollen aus dem Vertrauen heraus leben, dass Jesus die Entwicklung der Gemeinde in der Hand hat. Er ist in Kontrolle. Also, Jesus sieht uns als Hirte, Jesus sieht uns als Schafe. So möchte ich jetzt zu dem Text kommen. Und zwar ein Text aus dem Alten Testament. Der Text, den wir lesen werden, der ist eine Bildsprache und ist ein Vergleich. Ich möchte das betonen, also bitte nicht wörtlich nehmen. Und es geht darum, dass man die bildlichen Begrifflichkeiten erklärt und versteht dann.
Und ich werde erst den Text einmal durchlesen und dann abschnittsweise werden wir den durchgehen und mal ein bisschen durchkauen auch. Okay, ich fange mal an. Hesekiel 34, Vers 12 bis 22. Die Situation ist die, dass dieses ganze Kapitel sich sehr stark damit beschäftigt, dass Gott sich die Hirten Israels vorknöpft. Und zwar sehr deutlich. Schimpft mit denen, kann man sagen. Und danach nimmt er sich die Schafe vor. Und da werdet ihr sehen, das ist auch nicht nur Lob, da gibt es auch Tadel. Und ich will mich mal mehr mit den Schafen beschäftigen jetzt. Und nicht so sehr mit den Hirten, könnte man auch machen. Aber die Hirten sind von 1 bis 11 und wir fangen bei Vers 12 an. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke, das werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Ist es euch zu wenig, die gute Weide weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen? Das klare Wasser trinkt ihr und das Restliche trübt ihr mit euren Füßen? Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben und trinken, was eure Füße getrübt haben? Darum, so spricht der Herr, Herr, zu ihnen, siehe, ich bin es, ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort so in unseren Herzen aufschließt und dass wir damit wirklich was anfangen können. Du darfst uns gerne persönlich ansprechen und korrigieren. Und ich danke dir, dass du auch ganz viel Ermutigendes in diesem Text für uns hast. Danke, Herr. Amen. Wir gehen jetzt mal diese Textstellen durch, werde mich also an den Text halten und wollen das mal anwenden auf die Hauskreise. Also wenn da jetzt Herde steht, dann setzt ihr einfach Hauskreis ein. Vers 12. Wie ein Hirte sich seiner Schafe annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Der ganze Text macht für mich sehr klar deutlich, dass Jesus oder Gott in diesem Fall, das wird im Neuen Testament dann halt, nimmt Jesus diese Position für sich ein, wird so deutlich, dass Gott selber die Herde weiden will. Dass Gott selber retten will, dass Gott selber annehmen will. Der Hirte ist nicht der Hauskreisleiter, sondern Jesus selber. Er will etwas tun und er wird etwas tun. Und er möchte auch nicht, dass man ihm davon was abnimmt, sondern dass man ihm die Erlaubnis gibt, etwas zu tun. Natürlich ist es gut, ihn einzuladen und ihn zu bitten, das zu tun, was er vorhat. Aber er sagt völlig klar, ich bin der gute Hirte. Jetzt haben wir schon an der Eingangsbibelstelle aber hier wiederholt gesehen, dass Gott jeden Einzelnen sieht, jedes einzelne Schaf und seinen Zustand auch der gesamten Herde und auch die Beziehungen untereinander. Das ist dann ja mehr im letzten Teil, wo er dann richtet zwischen Schaf und Schaf. Da geht es um die Beziehung zueinander. Für dich persönlich vielleicht, Gott hat dich selber angenommen, so wie du bist, aber er sieht dich eben nicht nur individuell, sondern er sieht dich immer in der Beziehung zu anderen Menschen. Er sieht dich immer auch im Kollektiv, in einer Gruppe. Und das ist deswegen so, weil Gott uns so gemacht hat. Wir sind auch Gemeinschaftswesen, weil er uns in seinem Bilde gemacht hat. Und er ist selber ja Gemeinschaft in Vater, Sohn und Heiligem Geist. Jetzt ist hier von Zerstreuung die Rede. Und Zerstreuung würde ich so verstehen. Zerstreuung ist nicht nur eine örtliche Distanz, sondern Zerstreuung ist auch eine innerliche Distanz. Also das heißt nicht, man kommt vielleicht zum Hauskreis, aber man ist innerlich irgendwie auch abgekoppelt. Oder das, was die Beziehung sein sollen, ist nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, Jesus will in diese Distanz hineinkommen und er will unter Zerstreute kommen und er will sie annehmen und er will sie retten und er will sie sammeln. Das kommt gleich noch. Das Sammeln ist ein ganz wesentlicher Punkt, weswegen wir auch Hauskreise haben, weil da nämlich gesammelt werden soll, versammelt werden soll. So, und wenn wir sehen, wie diese Zerstreuung stattfindet, dann stellen wir fest, dass sie stattfindet an Orten, die dunkel sind und bei schlechtem Wetter. Und was ist jetzt dieses Bild von dunklen Wolken in unserem Leben in Bezug auf die Zerstreuung? Was zerstreut uns denn? Das sind dunkle Gedanken, das sind misstrauische Gedanken, das sind Vorstellungen wie, ich schaffe das alleine, ich brauche keine Hilfe, ich will niemandem zur Last fallen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb, um in diesen Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zu kommen. Und ich vermute, vielleicht die anderen, denen kann man nicht so richtig vertrauen. Deswegen bin ich nicht offen und die Beziehung kann nicht so sein, wie sie sein könnte oder sollte. Und deswegen brauchen wir einen Hirten, der uns daraus rettet. Genau aus diesen inneren falschen Vorsätzen, die wir haben, diesen inneren falschen Vorstellungen, die uns trennen voneinander. Da muss uns Jesus rausretten als Hirte. Vers 13. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln. Da ist dieses Wort sammeln. Finde ich wunderschön. Und sie in ihr Land kommen lassen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels und an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Hier stellen wir wieder fest, dass ganz viele Prophetien des Alten Testamentes sich natürlich auf das Volk Israel bezogen haben. Und wir sind ja Teil zu erleben, dass Gott sein Volk sammelt. Das fing ja 48 an, dass sie wieder zusammengekommen sind dort. Und dass dieser Prozess immer noch im Gange ist, auch mit dem Volk Israel. Aber diese Prophetie hat genauso eine Aussage, wenn man sie denn richtig versteht, für uns. Denn wir sind sein Volk. Die, die wir Jesus nachfolgen, gehören zu seiner Familie. Und jetzt will er uns sammeln. Und er will uns in ein Land kommen lassen, was immer dieses Land ist. Und er will uns weiden auf Bergen. Was sind denn die Bergen? Was sind die Bachrinnen? Was sind die Wohnplätze? Also Gottes Blick ging schon immer darauf hinaus, dass er uns gerne sammeln wollte. Und darauf sollten wir uns in den Hauskreisen einstellen. Und wir sollten offen sein für Menschen, die dazukommen, weil wir nämlich sehen, dass Gott sammeln will. Weil Gott sammeln will, sind wir offen dafür, dass auch neue Leute dazukommen. Wir sollten uns identifizieren mit diesem sammelnden Herzen Jesu. Es ist Gottes Wesenszug, sich eben nicht abzuschotten, sondern immer einzuladen, offen zu sein. Ich glaube natürlich, dass neue Menschen im Hauskreis immer wieder den Hauskreis neu herausfordern, aber ich halte das für sehr gesund. Das ist sehr gut für jeden. Das ist gut für den, der neu dazukommt. Das ist gut für die, die sozusagen als Bestand von vornherein da waren, weil sie sich neu einstellen müssen auf einen neuen Menschen. Und das ist gut. Das hält uns elastisch, das hält uns dynamisch. So, Völker und Länder sind, glaube ich, Bilder für kulturelle Barrieren. In Deutschland sind wir eigentlich weitestgehend von unserer Prägung her skeptisch. Also ich weiß nicht, wie ihr umgeht, wenn euch irgendwelche Leute am Telefon irgendwie was andrehen wollen. Also wir sind da ziemlich barsch und nicht so freundlich. Also wir versuchen es schon, aber es ist schwierig. Also oder wenn irgendwer an die Tür kommt und klingelt, es ist nicht so unsers. Ja, also dann lieber nicht. Und es gibt ja hier diesen Spruch, man muss auch Menschen gegenüber so ein gesundes Misstrauen haben. Ja? Was ist denn das? Gesundes Misstrauen. Das ist schon ein Widerspruch in sich selber. Und wenn sowas in die Gemeinde Einzug hält, dann ist das schon mal tödlich. Das ist schon mal ganz, ganz schlecht. Wir brauchen kein gesundes Misstrauen gegeneinander. Im Gegenteil, wir brauchen Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen füreinander. Und wir sollten alles dazu beitragen, dass das Vertrauen wächst und nicht, dass unser gesundes Misstrauen kultiviert wird. Und natürlich spielen diese Lügengedanken, die ich gerade schon angedeutet habe, auch in unseren Köpfen eine Rolle und bauen Barrieren auf. Ja? So Vorstellungen wie, ja, man muss ja da hingehen. Oder ich habe gerade da gesessen und habe so gedacht, worüber unterhalten wir uns, wenn der Gottesdienst hier zu Ende ist und wir gehen darüber? Unterhalten wir uns über das, was hier passiert ist? Zumeist nicht. Man redet über das, was man erlebt hat, über das und was weiß ich. Und es wird dann manchmal recht oberflächlich. Und ich habe so gedacht, vielleicht ist das so ein Reflex, dass wir gesagt haben, das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt können wir endlich so sein, wie wir wirklich sind. Aber was ein Quatsch. Versteht ihr, was ich meine? Und so ähnlich ist es doch auch mit, ja, ich muss jetzt irgendwie in den Hauskreis gehen, weil das irgendwie erwartet wird oder irgendwie, ja, das ist so in der Gemeinde halt, das macht man halt so und irgendwie sehe ich das ja auch ein, aber so richtig herzensmäßig passt das nicht. Dann glaube ich, dass das was mit unserer Einstellung zu der ganzen Systematik zu tun hat. Zu dem ganzen, ja, ich glaube, dass der Teufel uns belügt. So, ich hatte ein anderes Wort auf den Lippen. Dass er uns belügt und uns weismachen will, ist besser, wenn du alleine unterwegs bist. Also erstmal fällst du den anderen nicht zur Last und irgendwie. Und deine Beziehung zu Jesus, die hängt da ja nicht von ab. Falsch, die hängt davon ab. Wenn nicht eine Notsituation ist, wo man alleine sein muss, dann ist Jesus in vollem Maße bei einem sowieso, dann hilft er einem auch dadurch. Aber wenn es nicht so sein muss, glaube ich, ist es normal richtig, in Beziehung zu leben. Und in Gemeinschaft auch sein Christsein zu leben. Aber ich schweife ab, sonst komme ich hier nie durch. Also, auf jeden Fall gibt es diese Barrieren und Völker und Länder sind ein Bild für diese Barrieren. Zum Beispiel die Sicht vom Materialismus, Individualismus, alles, was so auf uns einprasselt, Leistung, die Wert bringt. Ne? Was bin ich? Was kann ich schon leisten? Was kann ich schon im Hauskreis dabei tun? Ich bin noch nichts. Oder was weiß ich, was für Gedanken uns treiben. Aber unsere Heimat ist das Reich Gottes mit den Bergen des Überwinderglaubens. Unsere Heimat ist das Reich Gottes mit den Flüssen, wo der Heilige Geist fließt. Ja, und ich will das mal so auslegen hier. Und deshalb dürfen wir auch Menschen, die anders sind als wir, aus anderen Kulturen, aus anderen Subkulturen, die dürfen wir gerne an uns heranlassen, weil wir definieren uns nicht mehr über unsere Gleichheit im soziologischen Sinne, wir definieren uns über unsere Zugehörigkeit zu unserem Vater im Himmel. Und zu der Heimat, die wir haben bei ihm. Wir sind nämlich nicht als Christen in erster Linie Deutsche. Wir sind in erster Linie Himmelsbürger. Das kann man nicht oft genug sagen. So, jetzt nochmal zu dem Sammeln, weil ich das einen zentralen Begriff finde. Sammeln ist zusammenbringen, um verwandelt zu werden. Es ist nicht so, dass Gott uns einfach nur sammelt, damit er einen besseren Überblick hat. Das braucht Gott nicht und das brauchen wir auch nicht. Sondern er sammelt uns, um uns zu verwandeln. Und interessanterweise, in anderen Übersetzungen oder in anderen Sprachen wird das in der Bibel auch so übersetzt. Das Wort Gemeinde wird in vielen Sprachen als Versammlung übersetzt. Ja? Im Schwedischen Församling oder so ähnlich. Richtig? Gut, okay. Wenn Gemeinde Versammlung ist, dann hat Gemeinde etwas mit Sammeln zu tun. Der gute Hirte, der uns sammelt. Der uns versammelt. Wir versammeln uns, wie Eckbert schon vorhin gesagt hat, wir versammeln uns um Jesus. Wir versammeln uns nicht einfach nur so, irgendwo, irgendwie. Wir versammeln uns um Jesus. Er sammelt uns. Und dann sind wir, ach, da gibt's viele schöne Bilder für, dann sind wir wie Ton in der Hand des Töpfers. Er kann uns formen in dieser Gemeinschaft. Er kann uns läutern wie Silber im Feuer. Das haben wir, glaube ich, letztens gehört. Er kann unser fleischernes Herz verwandeln in ein, andersrum, das steinerne Herz verwandeln in ein fleischernes. Da hat sie Aische drüber gepredigt. Ja? Und all das passiert in dieser Gemeinschaft. Ich glaube, wir unterschätzen das Miteinander für den Verwandlungsprozess unseres Herzens total, weil wir so individualistisch geprägt worden sind. Okay, ich gehe mal zu Vers 14 weiter. Auf guter Weide werde ich sie weiden. Gott weiß ganz genau, was gut ist für uns in den Hauskreisen. Er weiß, was gute Weide ist. Und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels, da werden sie guten Weideplatz, da werden sie lagern und da werden sie fette Weide beweiden. Ich selber will meine Schafe weiden. Ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke, das werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. An zwei Stellen sehen wir hier, dass Gott weiden will, und beschreibt, was das bedeutet. Das ist lagern und beweiden. Und es ist hier auch wieder so deutlich, dass Gott das selber machen will. Beweiden ist Nahrung austeilen, Nahrung aus der Beziehung zu Gott, Nahrung aus der Beziehung miteinander, Nahrung aus dem Hören des Wortes Gottes. Das ist Weiden. Das Bild von Weiden ist, sich unter Gottes Wort zu begeben, das auf sich wirken zu lassen, das versuchen umzusetzen, sich gegenseitig dabei zu helfen, das im Leben umzusetzen. Das ist Weiden. Und dann lagern. Lagern ist das Ruhen von den eigenen Werken, so würde ich sagen. Also das ist diese Erkenntnis auch zu sagen, es geht jetzt nicht darum, Ärmel hochkrempeln und jetzt versuche ich das alles zu machen, sondern wir lagern uns erstmal. Wir nehmen uns erstmal die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Und lassen das auch mal wirken an uns. Wir hören mal auf zu schaffen, wie die Schwaben sagen. Sondern wir ruhen, wir lagern. Wir verdauen das erstmal, was wir gehört haben. Und beweiden ist, aktiv was von Gott zu nehmen. Und das halte ich für sehr wichtig in einem Hauskreis. Ich kann in den Hauskreis auch reingehen und kann sagen, ja, schauen wir mal, was kommt. Mal sehen, was die da so zu bieten haben. Aber beweiden ist sehr stark zu wissen, ich gehe da auf eine Weide und da wird gefuttert. So. Und ich gehe in den Hauskreis und ich weiß, da werde ich ernährt. Und jetzt muss ich aber auch den Schnabel aufmachen. Ich muss mein Maul schon aufmachen und mich dahin bewegen und muss das aufnehmen. Es ist eine sehr aktive Handlung. Das kann keiner, mich füttert keiner. Die Schafe werden nicht gefüttert. Keiner füttert die Schafe. Die Schafe müssen schon selber fressen. Ja, um in diesem Bild zu bleiben. Es ist eine eigene persönliche Entscheidung zu überlegen, was mache ich denn, wenn ich da hingehe? Was mache ich denn in dieser Zeit? Auch, gilt auch für den Gottesdienst in dem Fall. Ja? Aber eben auch im Hauskreis. Und Gott ist derjenige, der zu Weiden führt. Und manchmal sind es bestimmte Themen, die Hauskreise beschäftigen. Manchmal sind es bestimmte Themen, die Gemeinden beschäftigen. Und das sollte Leitung durch den Heiligen Geist sein, so dass Gott sagt, so, da ist jetzt eine Weide. So, da ist jetzt mal euer Thema. Und da werdet ihr euch jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen. Das nehmt ihr mal auf. Das verdaut ihr mal. Da ruht ihr mal drüber. Da denkt ihr mal drüber nach. Das versucht ihr dann mal umzusetzen. Und fangt nicht gleich an, auf zig verschiedenen Weiden zu sein, das eine Schaf rennt auf der Weide rum, das nächste Schaf rennt auf der Weide rum, zerstreut im Grunde. Das ist wieder das Bild von Zerstreuung, weil jeder sich das sucht, was ihm gerade schmeckt. Der Hirte führt die Schafe auf die Weide. Und die Schafe folgen dem Hirten und nicht ihrem eigenen Geschmack. Die folgen dem Auftrag, nicht ihrem Bedürfnis in erster Linie. Und schon im Schöpfungsbericht lesen wir, das zieht sich durch diesen Vers, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Wir beziehen das immer auf irgendwie Zweierbeziehungen, aber das ist gar nicht so. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das hat Gott ganz am Anfang sofort gesagt. Das heißt, sein Denken ist sofort, es ist nicht gut, dass der Christ alleine ist. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut für ihn und ist auch schon gar nicht so gut, weil nämlich der Segen, den er durch dich fließen lassen will, nicht bei den Leuten ankommt, wo er hin soll. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist notwendig, zur Herde zu gehören. Denn es ist gefährlich, abseits der Herde zu sein. Weil da gibt es nämlich die wilden Tiere. Da gibt es diejenigen, die ganz schnell einkassieren können. Bleib bei der Herde. Und dort findet Heilung statt, in den Beziehungen. Dort findet innere Heilung statt. Ich weiß, in Hauskreisen finden auch Verletzungen statt. Ich weiß das. Und deswegen sagen viele, das ist nicht mehr mein Ding. Ich will nicht immer verletzt werden. Kann ich verstehen. Aber schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus und denken doch, wie können wir denn da durchkommen, dass dieses Verletzungspotenzial verringert wird und das Segenspotenzial vermehrt wird. Lass uns da doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Und ich gebe euch das einfach mal mit in die Hauskreise als Gedankenanstoß. Wie kriegt man das hin? Ich möchte sehr empfehlen, vielleicht sitzen viele hier, die überhaupt noch keine Hauskreiserfahrung haben oder verletzt worden sind. Ich möchte euch ermutigen, euch wieder einer kleinen Gruppe anzuschließen. Wenn ihr da Fragen habt, dürft ihr gerne auf uns zukommen. Egal, welche Vorerfahrungen da sind, die euch in diese Situation gebracht haben, gebrochen zu sein, versprengt zu sein, krank zu sein. Ja? Gott möchte euch verbinden, zurückbringen, heilen. Das ist sein Wirken. So, und dass er jetzt anfängt, auch zu richten zwischen Schaf und Schaf, heißt, dass es nicht egal ist, wie wir miteinander umgehen, sondern dass wir einen Hirten haben, der darauf aufpasst. Da lesen wir mal weiter. 17. Und ihr, meine Herde, spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Es ist euch zu wenig, die gute Weide weidet ihr ab, und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen, das klare Wasser trinkt ihr, und das restliche trübt ihr mit euren Füßen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben, und trinken, was eure Füße getrübt haben. Das ist ein Bild auf sehr egoistisches Christsein. Auch im Rahmen von Gemeinschaft, oder insbesondere im Rahmen von Gemeinschaft. Das kann derjenige, der sich nicht stark in eine Gemeinschaft geben kann, sagen, ja, jetzt bin ich ja fein raus, weil ich trampel ja nicht und ich verunreinige ja nichts, weil ich bin ja nicht dabei. Ne? Aber ich habe gerade schon versucht, deutlich zu machen, wie gefährlich dieses Denken ist. Auch wenn wir miteinander umgehen, soll das ein Bild darauf sein, dass wir respektvoll miteinander umgehen, voll Liebe miteinander umgehen. Und all das, was Jesus zum zwischenmenschlichen Miteinander gesagt hat, versuchen auch miteinander zu leben. Darum spricht der Herr, Herr zu ihnen, siehe, ich bin es und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Also fettes Schaf ist das, was gefuttert hat und mageres Schaf ist das, was den Rest kriegen konnte. Ja, das hat dann halt nicht mehr so viel und ist auch alles nicht mehr so gut und muss dann damit klarkommen. Weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt und mit den Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Hier nochmal das ganz klar, dass Jesus die retten will, die zerstreut worden sind, weil sie nicht zum Raub werden sollen. Zerstreut zu sein ist gar nicht gut. Schlechte Botschaft. Ganz schlechte Botschaft. Gesammelt zu sein. Zusammengehörig zu sein, ist gute Botschaft. Also hier wird deutlich, die Herde ist nicht nur Zugehörigkeit, sondern hat was mit Beziehungen untereinander zu tun, um Umgang miteinander. Und das Gericht Gottes gehört zum Herdenleben dazu. Er schafft Gerechtigkeit. Er hält seinen Stall sauber, will ich mal sagen. Und deswegen sollten wir sehr ehrfürchtig miteinander und auch mit den Hausgruppen umgehen. Unser Miteinander ist eben kein Spiel. Und weil das so wichtig ist, sind natürlich so Themen, Aisha hat sie angesprochen, Gastfreundschaft, Interesse, Fürbitte, Hilfe und so weiter, das sind keine leeren Worte, sondern dann müssen wir üben. Und wenn wir es nicht drauf haben, müssen wir es üben. Und wenn wir es nicht alleine schaffen, dann müssen wir uns gegenseitig helfen damit. Das ist es doch, worum es geht. Wir sind füreinander da und wir sollen einander helfen in den Dingen, wo wir nicht richtig vorwärts kommen. Vers 18 beschreibt hier dieses egoistische Verhalten, sich auf Kosten anderer etwas zu nehmen. Hauptsache ich werde beachtet. Hauptsache meinen Bedürfnissen wird im Hauskreis begegnet. Vielleicht habe ich einen großen Redeanteil im Hauskreis und andere kommen einfach nicht zu Wort. Vielleicht, wenn gebetet wird, bete ich besonders lange und andere kommen nicht zum Beten. Das ist gemeint damit, dass ich irgendwie die Weide abgrase und zertrampel und der Rest, der muss halt zusehen, wie er klarkommt. Ganz praktisch. Und wir müssen lernen, dann da miteinander umzugehen. Heißt das jetzt dann ganz die Klappe zu halten? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das Evangelium, diese Nahrung, diese Weide, das Evangelium, was uns ernährt und was uns reinigt, das mit Füßen zu treten und ungenießbar zu machen, das ist auch ein Bild auf Heuchelei. Einfach sich selbstgerecht dem Veränderungsprozess von Jesus durch andere Menschen nicht auszusetzen. Ich kann ja durchaus in einem Hauskreis integriert sein, drin sein, wenn Gott dann jemand anderen nimmt mit seiner Schwäche und mich zur Weißglut bringt. Erlaube ich Gott das, dass er das darf? Oder renne ich weg? Oder haue ich zurück? Oder wie reagiere ich? Ich glaube, Gott will uns formen. Der will dadurch uns herausfordern. Erstmal will er uns zeigen, dass wir mit unserem Liebespotenzial noch lange nicht da sind, wo wir sein könnten. Weil es immer noch Leute gibt, die uns echt an die Grenze bringen. Und das wird, glaube ich, unser Lebtag so sein. Aber die Reaktion ist das Entscheidende. Gott will, dass wir richtig reagieren auf so etwas. Also auch zu sagen, ich komme da hin und wollen mal sehen, ob das Thema gut ist. So. Und dann kommt einer, der vielleicht dann auch ein bisschen korrigierend reinspricht in mein Leben. Boah, der will mir was. Nee, so geht das nicht. Vielleicht mal lagern. Vielleicht mal drüber nachdenken. Vielleicht mal versuchen zu verstehen, was will Gott bei mir tun? Ist da vielleicht was dran? Nicht jede Anklage oder nicht jeder Vorwurf oder sowas ist auch berechtigt. Gar keine Frage. Manchmal sind die auch unberechtigt, aber manchmal sind da Wahrheiten drin für uns. Und wir wären dumm, wenn wir die missachten. Was ist Verdrängen? Was ist Hörnerstoß? Wem Benachteiligten will Gott da Recht verschaffen? Ich habe das gerade schon beschrieben. Das müsste eigentlich reichen. Hörnerstoß würde ich vielleicht noch so sagen, dass ich Sachen tue, wo ich das Gewissen des anderen mit verletze. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich weiß, da ist ein trockener Alkoholiker dabei, da würde ich niemals Alkohol trinken in der Gegenwart. Ich würde den nie in Versuchung führen wollen. Einfach aus Respekt, nicht weil ich denke, ach, ich darf dann jetzt nicht oder muss mich jetzt hier einschränken oder sowas, sondern einfach aus Respekt. Und das zu missachten, das Gewissen des anderen zu missachten und jemand anders sozusagen damit in Versuchung zu führen, ist nicht gut, ist sehr lieblos. Und das sollten wir lassen. Ich weiß nicht genau, wo es steht, ich habe es nicht gefunden, aber irgendwo steht es, wer nicht sammelt, der zerstreut. Das heißt, dazwischen gibt es nichts. Und Jesus sagt, ich will sammeln. Sagen wir wie Jesus, wir wollen sammeln. Wenn wir nicht sagen, wir wollen sammeln, dann heißt das hier automatisch, wir zerstreuen. Aber Gott möchte, dass wir Sammler sind. Sammler, nicht unbedingt Jäger, aber Sammler. Wir sollen Sammler sein. Wir sollen einen Blick dafür haben, dass Gott Menschen sammeln möchte. Das ist sein großes Herz, das ist seine Mission. Er möchte Menschen um sich versammeln. Menschen können sich so verhalten, dass man sich beraubt fühlt, bis hin, dass das Vertrauen an Gott irgendwie verloren geht, einfach weil Menschen sich ganz falsch verhalten haben. Aber ich bete, dass dieses nicht in unseren Hauskreisen geschieht. Und wir sollten auch in den Hauskreisen dafür beten, dass wir wach sind und aufmerksam sind und bereit sind, sich zu entschuldigen und auch Vergebung fließen zu lassen. Ja? Denn, wisst ihr, das ist nicht nur, da ist Gott, hier sind wir müssen irgendwie lernen, miteinander umzugehen, fertig. Es gibt den Feind, den Teufel, der rumrennt wie ein brüllender Löwe, heißt es in 1. Petrus, und immer auf der Suche ist, irgendwo ein Opfer zu finden. Das ist eine geistliche Realität. Und wenn einer in die Zerstreuung kommt, in die Isolation kommt, innerlich oder äußerlich, da glaubt mir mal, da sitzt einer, der wartet auf sowas. Der fördert sowas und der wartet auf sowas. Und wir sollten nicht blöd sein. Wir sollten nicht dumm sein. Wir sollten das wissen und wir sollten aktiv dagegen handeln. So, ich fasse nochmal zusammen und dann bin ich durch. Das Wesentliche an diesem ganzen Text ist für mich so, das Allerdeutlichste an diesem Text ist, dass Jesus selber der Hirte sein will. Und wenn Jesus der Hirte ist, dann bestimmt er, wo es lang geht. Und dann ist sein Wort, was er sagt zu uns, ist maßgeblich. Das Zweite, Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Wir sind also nicht dazu gemacht, individuelle Beziehungen zu ihm alleine zu haben, sondern er will gerade die Gemeinschaft dazu nutzen, um uns zu erziehen, um uns zu formen. Gerade die Andersartigkeit der Geschwister, die benutzt er dazu. Und letztendlich, Hauskreisleben, das ist ja das Thema, bedeutet nicht in erster Linie, wir machen Lobpreis, da macht einer ein Thema, wir beten dann auch noch zusammen und wir essen noch zusammen. Das ist nicht das, was Hauskreis im Eigentlichen ausmacht, sondern das Hauskreisleben bedeutet, wir kommen zum Hirten. Ja? Wir sind beieinander und wir sind bei dem Hirten. Wir nehmen Rücksicht aufeinander und wir lernen das zunehmend. Und wir übernehmen diesen Sammlungseifer des Hirten. Das soll uns beeinflussen, dieser Sammlungseifer des Hirten. Und wir sind offen für neue Menschen. Also wenn wir uns in die Hand des Hirten begeben, dann kann er bestimmen, wo es lang geht. Und da scheint er auch sehr viel Wert drauf zu legen. Ich würde dir persönlich nochmal sagen, Gott meint es auf jeden Fall gut mit dir. Er will dich retten. Der will dich weiden, der will dich lagern, der will dich verbinden, der will dich stärken im Rahmen seiner Herde. Nicht nur so alleine, sondern im Rahmen seiner Herde. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, triff eine Entscheidung hin zu Gott und damit auch hin zu seinen Kindern. Lass dich sammeln, egal ob du jetzt äußerlich oder innerlich distanziert bist. Ich weiß, dass das herausfordernd ist für den einen oder anderen. Vielleicht sitzt der eine oder andere hier und sagt, das ist gar nicht mein Thema. Ich finde mich selbstverständlich, zum Hauskreis zu gehen, dazuzugehören und zu gucken, wie man den anderen dienen kann. Völlig normal. Aber wir sind ja nicht alle an gleichen Stellen unterwegs. Auf jeden Fall ist diese Kleingruppe der Ort, an dem Heilung geschehen soll, durch Gemeinschaft. Und vielleicht gerade durch Gemeinschaft, wo du in der Vergangenheit so stark verletzt worden bist von. Es ist eine Herausforderung, ich weiß das, aber ich möchte dich echt ermutigen, Gott hat da Großes noch vor. Lass dich da neu drauf ein. Übrigens, wenn wir das Abendmahl feiern, dann soll das ja genau, und wir haben gelesen, in der Apostelgeschichte haben die das in den Häusern gefeiert und das hat einen guten Grund, denn es beschreibt genau diese Verbundenheit. Ja, da gibt es ein Brot, das ist der Leib, das ist die Gruppe, der ist zerbrochen worden und alle Einzelnen nehmen ein Stück davon. Das ist genau ein Bild darauf, dass Jesus durch das Leben in das Herzen von Einzelnen wieder eine Einheit formen will, wie vorher dieses Brot war. Also das Abendmahl soll Verbundenheit zum Ausdruck bringen und soll das dokumentieren, dass die Voraussetzung dafür da ist, dass das möglich wird, darin liegt, dass Jesus sich hat zerbrechen lassen. Das ist die zentrale Aussage. Jesus hat dafür den hohen Preis bezahlt, dass so eine Gemeinschaft, wie ich es heute versucht habe zu beschreiben, möglich ist. Er hat sein Leben dafür gegeben.